Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Wie nicht anders zu erwarten, sind am Wochenende erste Details aus dem Mueller-Bericht bekannt geworden für den US-Präsidenten. Und wir alle wissen, er ist ja kein Freund von differenzierten Botschaften, ist jetzt alles klar, total entlastet. Natürlich total, was denn sonst, fühlt er sich. Dafür, dass er die Ermittlungen lange verteufelt hat und von einer Hexenjacht sprach, ist das einigermaßen erstaunlich. Ob er nun wirklich so entlastet ist, wie er selbst das sieht, wir alle wissen, natürlich ist das nicht der Fall. Aber wir werden dennoch gleich zu Beginn nach Amerika schalten. Die weiteren Themen: Theresa May vor dem Aus? Fragezeichen. Es gibt wieder einige, die sie unterstützen, aber wie es weitergeht, wissen wir auch nicht. Wir werden reinhorchen. Die Zyklonopfer in Afrika, 1 Million Kinder brauchen dringend Hilfe, und die Wahlen in Thailand unter anderem, das haben wir alles in dieser Sendung. Wir beginnen zunächst in Washington. Das war natürlich klar, dass am Wochenende irgendetwas bekannt werden würde. Es ist bekannt geworden. Unser Kollege Martin Ganselmeier ist für uns da. Zunächst einmal einen schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Herr Zurheide.
Fangen wir bei den Fakten an. Kollusion hat es eher nicht gegeben. Das ist das eine, was ich vorweggeben will. Sagen Sie es etwas differenzierter.
Ja, man muss das deutlich betonen. Das war ja ein ganz zentraler Vorwurf, ein Verdacht. Und da ist Donald Trump wirklich komplett entlastet worden. Also das Ergebnis der Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller ist, es gab keine konspirative oder koordinierte Zusammenarbeit zwischen Trump und seinem Wahlkampfteam mit der russischen Regierung, um die Präsidentschaftswahl 2016 zu beeinflussen. Ja, im Gegenteil, Trumps Wahlkampfteam habe sogar Möglichkeiten der Kooperation mit Russland abgelehnt. Ein weniger beachtetes Ergebnis ist übrigens, dass es ganz eindeutige Versuche Russlands gab, die Wahl zu beeinflussen, aber eben nicht in Abstimmung, nicht in Koordination mit Trumps Wahlkampfteam.
Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Justizbehinderung. Und viele haben ja vorher gesagt, das ist möglicherweise das Gefährlicher. Da steht, wenn ich es jetzt so werten sollte, aus den schnellen Agenturen oder aus der Wertung der Agenturlektüre unentschieden. Ist das eine richtige Beschreibung?
Ja, das kann man so sagen. Das ist eine gute Beschreibung, denn der Sonderermittler Robert Mueller wollte sich, nachdem er sämtliche Belege, die dafür sprechen, aber auch die Belege, die dagegen sprechen, die hat er sozusagen wie ein neutraler Schiedsrichter aufgelistet und hat dann gesagt, das müssen jetzt andere entscheiden. Das heißt, wenn man es auf den Punkt bringen will, es gibt keine Anzeichen oder man kann nicht zum Ergebnis kommen, dass der Präsident wirklich eine Straftat begangen hat. Also mit Corrupt Intent ist hier die Formulierung, also korruptive Absicht, dass er eine Straftat beging, um sozusagen die Justiz zu behindern. Aber gleichzeitig entlastet der Bericht ihn nicht wirklich. Das heißt, es ist tatsächlich eine Art Unentschieden, eine Beschreibung von Fakten, die auf die eine oder die andere Seite gehen. Und insofern war es an Justizminister Barr zu entscheiden. Und Justizminister Barr hat gesagt, letztlich gibt es keine zweifelsfreien Beweise, die für eine bewusste Behinderung der Justiz sprechen. Insofern ist er auch hier von Justizminister Barr entlastet worden. Aber das sehen die Demokraten natürlich anders. Sie sagen, Mueller hat ihn bewusst nicht entlastet. Und das wollen wir natürlich genauer sehen.
Da wird also weiter drüber zu reden sein. Die andere Frage ist ja, ob das, was jetzt auf dem Tisch liegt, überhaupt der zentrale Punkt ist, oder sind es nicht andere Verfahren, zum Beispiel in New York? Ich sage das Stichwort Steuern, das Stichwort Wahlkampf, Stormy Daniels und so weiter. Man könnte ja sagen, so ähnlich wie bei Al Capone, der ist am Ende über die Steuern gestolpert. Ist das nur eine Hoffnung?
Ja, Sie haben schon recht, da kommt noch einiges zu auf Donald Trump, aber, und das muss man heute erst einmal festhalten, um da auch fair gegenüber Präsident Trump zu sein, fast 2 Jahre lang hat Sonderermittler Mueller untersucht, er hatte 19 Juristen, 40 FBI-Agenten, 500 Zeugen hat er befragt, 500 Durchsuchungsbefehle, und im wesentlichen Punkt, das ja wirklich wie eine dunkle Wolke über dem Weißen Haus schwebte, in diesem wesentlichen Punkt keine Kollusion, keine konspirative Zusammenarbeit, da ist er entlastet. Insofern Siegesmeldungen, Jubelmeldungen aus dem Weißen Haus, die sind möglicherweise allerdings voreilig, denn man darf nicht vergessen, Mueller hat 34 Personen und 3 Firmen angeklagt, die meisten davon zwar Russen, aber auch 6 aus Trumps direktem Umfeld. Manafort, Cohen, Flynn, Roger Stone. Und Sie haben völlig recht, einige Punkte, die Mueller aufgefallen sind, wo er wirklich glaubt, dass da etwas kriminell gelaufen ist, die hat er gleich an Staatsanwaltschaften ausgeklinkt. Und zwar vor allem die Staatsanwaltschaft in New York. Die untersucht zum Beispiel wegen illegaler Zuwendungen aus dem Ausland, illegaler Spenden, Bestechung, Geldwäsche. Und aufgrund der Schweigegeldzahlungen an Pornostar Stormy Daniels auch wegen Verstoßes gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung. Diese Verfahren laufen weiter. Das heißt, Donald Trump ist zwar erst einmal jetzt sozusagen, kann er sagen, Mueller, das habe ich hinter mir, aber Verfahren hat er trotzdem noch in den kommenden Monaten.
Nach dem Spiel ist vor dem Spiel und Herr Ganselmeier, wir werden noch mehr als einmal darüber berichten. Herzlichen Dank bis hier. Wir schauen nach Großbritannien, da gibt es eine ähnlich unendliche Geschichte. Die große Frage, wie lange hält sich Theresa May, das ist im Moment, steht es im Mittelpunkt. Die Einzelheiten von heute hat Thomas Spickhofen.
Nein, sagt David Lidington, kommt überhaupt nicht in Frage. Er habe nicht den geringsten Wunsch, das Amt von Premierministerin Theresa May zu übernehmen.
I don't think that I've any wish to take over from the PM. I think he's doing a fantastic job. I tell you this.
Ich finde, sie macht eine fantastische Arbeit. Eine Sache, die man lernt, wenn man nahe am Regierungschef ist, die lautet: Es kuriert dich komplett, wenn du irgendwelche weitreichenden Ambitionen hast. Die Sunday Times hatte heute Morgen unter Berufung auf 11 Mitglieder der Regierung berichtet, dass im Kabinett eine Ablösung von Theresa May vorbereitet werde. Für die Nachfolge stehe eben David Lidington bereit, Theresa Mays Stellvertreter, aber nur für eine Übergangszeit bis zum Herbst. Nach Angaben der BBC drängen Mitglieder des Kabinetts Theresa May zum Rücktritt, um doch noch den ungeliebten Deal mit der EU durchs Parlament zu bringen. In der Mail on Sunday heißt es, als mögliche Nachfolger stünden auch Außenminister Jeremy Hunt und Landwirtschaftsminister Michael Gove bereit. Gove stand gemeinsam mit dem früheren Außenminister Boris Johnson 2016 an der Spitze der Brexit-Kampagne. Die Minister im Kabinett, die jetzt über einen Wechsel reden, die sollten alle gefeuert werden, sagt Ian Duncan Smith. Er war selbst einmal der Chef der konservativen Partei, vertritt eine harte Brexit-Linie und gehört zu den schärfsten Kritikern von Theresa May. Daran lässt er weiterhin keinen Zweifel. Ich finde, was in den vergangenen 4 Tagen passiert ist, kommt nahe an eine nationale Demütigung. Theresa May kam mit einem klaren Vorschlag für eine Fristverlängerung bis zum 30. Juni nach Brüssel. Das wurde von der EU arrogant zurückgewiesen. Stattdessen wurde etwas gegeben, wonach wir gar nicht gefragt hatten. Und wir haben das akzeptiert. Trotzdem bringe ein Wechsel an der Regierungsspitze jetzt nichts, sagt Smith, vielleicht wenn es in die nächste Phase der Verhandlungen gehe. Wenn wir über die neuen Beziehungen mit der EU verhandeln, dann muss das anders gemacht werden, möglicherweise auch mit jemand anderem. Aber das ist nichts, was ich hier und jetzt empfehlen würde. Schatzkanzler Philip Hammond findet die Diskussion reine Zeitverschwendung. Jetzt über einen Wechsel der Spieler auf dem Feld zu reden, das sei völlig unsinnig, sagt Hammond.
To be talking about changing the players on the board, frankly, is self-indulgent at this time. We have to decide how we want to proceed.
Jetzt müsse entschieden werden, wie es weitergeht, fügt Hammond noch hinzu. Ursprünglich wollte die Regierung in der nächsten Woche ein drittes Mal über das Abkommen abstimmen lassen, mit dem sie schon 2-mal eine deftige Niederlage eingefahren hat. Theresa May will einen solchen dritten Anlauf aber nur noch wagen, wenn sich eine ausreichende Unterstützung abzeichnet. Parallel dazu werden inzwischen Testabstimmungen über verschiedene Optionen vorbereitet, vom Austritt ohne Abkommen über andere Varianten eines Deals bis hin zum Verbleib in der EU. Probeläufe, um herauszufinden, wofür es überhaupt eine Mehrheit im Unterhaus geben könnte. Wenn sich das Parlament dabei für einen Weg entscheidet, den die Regierung falsch findet, dann sind auch Neuwahlen denkbar, erklärt Brexit-Minister Stephen Barclay. Denn dann haben wir möglicherweise die Situation, dass das Parlament die Regierung mit etwas beauftragt, was die gar nicht will und wofür sie nicht gewählt wurde. Noch aber ist unklar, ob und wann es zu den nächsten Abstimmungen im Unterhaus kommt.
Das war der Bericht von Thomas Spickhofen. Wir kommen zur Innenpolitik, die auch Außenpolitik ist. Wie viel gibt Deutschland für die Rüstung aus? Wir alle wissen, die Debatte der letzten Tage lief hoch, 2%. Dieses Ziel war zugesagt, so einigermaßen jedenfalls. Ganz einhalten werden wir es im Moment laut mittelfristiger Finanzplanung nicht. Der Außenminister sagt, stimmt nicht, wir werden das. Christoph Prössl.
Außenminister Maas, SPD, sagte der Welt am Sonntag, man müsse sich an Dinge halten, die man vereinbart habe. Die Koalition habe auch einen Weg beschrieben, wie sie die für 2024 angekündigte Steigerung der Ausgaben für Verteidigung auf 1,5% der jährlichen Wirtschaftsleistung erreichen werde. Deutschland werde sich Schritt für Schritt dahin bewegen. Maas sagte der Welt am Sonntag, das werde keine Aufrüstungsdebatte, sondern eine Ausrüstungsdebatte, weil die Flieger fliegen und die Schiffe fahren müssten. Für 2020 plant Finanzminister Scholz, SPD, eine Steigerung auf 1,37%. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre bis 2023 ist diese Quote allerdings rückläufig. Verteidigungsministerin von der Leyen, CDU, kritisiert das. Die NATO-Mitgliedsländer hatten 2014 in Wales beschlossen, die Ausgaben für Verteidigung bis 2024 zu steigern, in Richtung 2% des Bruttoinlandsproduktes.
Soweit Christoph Prössel. Die Lage in Malawi bleibt außerordentlich angespannt. Und wenn ich angespannt sage, dann drückt es nicht aus, was dort vor Ort passiert. 1 Million Kinder brauchen Hilfe und das sind nur die Kinder. Die Lage ist mehr oder weniger katastrophal. Leonie March.
Die Samora-Machel-Schule in Beira. Eine Notunterkunft für über 1000 Menschen, die alles verloren haben. Viele trauern um tote Familienmitglieder, andere wissen nicht, was mit ihren Verwandten geschehen ist. Auch Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden und allein herumgeirrt sind. Nothelfer hätten sie mit Booten und Helikoptern aus den Überschwemmungsgebieten gerettet, erzählt Daniel Timme vom Kinderhilfswerk UNICEF.
Hier kommen wirklich alle paar Minuten neue Kinder an, total durchnässt. Wir geben dann hier erstmal Kleidung, die gespendet wurde. Und jetzt haben wir hier Mitarbeiter vor Ort, die sich darum kümmern, zu sehen, in was für einem Gesundheitszustand die Kinder sind. Natürlich sind diese Kinder auch höchst traumatisiert und wir müssen uns um ihr seelisches Wohl kümmern, soweit wir das können.
Denn noch immer arbeiten Hilfsorganisationen wie UNICEF unter extrem schwierigen Bedingungen. Zwar ist es ein Fortschritt, dass die ersten Straßen nach Beira nun endlich repariert worden sind, aber viele andere Regionen bleiben weiterhin von der Außenwelt abgeschnitten.
Zwar haben wir jetzt Mitarbeiter, so wie viele andere Hilfsorganisationen auch hier vor Ort, aber wir müssen Hilfsgüter in diese Katastrophenzone reinbringen und das ist ein logistisches, riesiges Problem, weil es nur auf dem Luftwege oder per Schiff stattfinden kann.
Daniel Timme wartet nun, wie alle hier, auf die nächsten Hilfslieferungen. Sie sind überlebenswichtig in dieser gigantischen humanitären Krise, deren Ausmaß jedoch erst mit tagelanger Verzögerung erkannt wurde.
Durch den schwierigen Zugang zum Katastrophengebiet, da war es uns lange nicht klar, wie groß die menschliche Tragödie hier wirklich ist. Aber jetzt können wir das besser einschätzen. Wir gehen davon aus, dass ungefähr 1,8 Millionen Menschen dringend humanitäre Hilfe brauchen. Und davon sind fast 1 Million Kinder.
Viele dieser Kinder sind chronisch unterernährt. Jahre der Dürre waren dem Tropensturm Idai vorausgegangen. Nun steht das Wasser auf den Feldern der Kleinbauern. Es ist braun und dreckig. Fäkalien, verwesende Leichen und Tierkadaver schwimmen darin. Doch vielen Menschen bleibt in ihrer Not nichts anderes übrig, als dieses Wasser zu trinken. Krankheiten wie Cholera drohen auszubrechen. Es sei ein Wettlauf gegen die Zeit, die Trinkwasserversorgung wiederherzustellen, sagt Daniel Timme, trotz erster Erfolge.
Auf jeden Fall für die 500.000 Menschen in Beira gibt es jetzt wieder Trinkwasser.
Die schwierige und katastrophale Lage im Osten Afrikas, das war der Bericht von Leonie March. Wir schauen nach Thailand. 2014 wurde dort geputscht. Jetzt hatten die Menschen die Wahl und, welch Wunder, da sagen zumindest einige, diejenigen, die geputscht haben, liegen vorne. Geht das mit rechten Dingen zu? Holger Senzel.
Alle Umfragen sahen die Partei des ehemaligen Premiers Thaksin klar in Führung. Doch nach Auszählung der Stimmenmehrheit liegt die Militärjunta vorn. Ob General Prayuchan Ocha künftig alleine regieren kann oder einen Koalitionspartner braucht, ist noch nicht klar. Dabei hatte sich das Armeebündnis bereits ohne Wahl vorab alle 250 Senatorensitze des Oberhauses gesichert. Auch hatten die Militärs die Opposition in jeder erdenklichen Form behindert. Kritische Zeitungen und Sender wurden verboten. Im Fernsehen war fast ausschließlich General Prayuchan Ocha zu sehen. Ein Denkzettel? Für die Militärs ist das Wahlergebnis insofern allemal und dafür sind nach Ansicht aller Analysten vor allem die 7 Millionen Erstwähler verantwortlich. Junge Frauen und Männer, die von den alten Männern in Uniform die Nase voll haben und immer offener ihren Unmut mit der Diktatur äußern. Bis zu einer Regierungsbildung wird es wohl einige Wochen dauern. Und auch wenn der Premier am Ende wieder Prayuchan Ocha heißt, Wut und Unzufriedenheit in der thailändischen Bevölkerung sind groß und werden weiter wachsen.
Das war Holger Senzel. Es ist ein Albtraum auf See. Ein Kreuzfahrtschiff bekommt während eines Sturms vor einer gefährlichen Küste in Norwegen Antriebsprobleme. Das ist, was man dann nicht braucht. Mehr als 1000 Menschen haben eine ganze Nacht auf dem unruhigen Wasser verbracht. Allerdings, immerhin gibt es jetzt ein glimpfliches Ende. Carsten Schmiester.
Es war ein Albtraum für 915 Passagiere, darunter 2 Deutsche und 458 Besatzungsmitglieder der erst 2 Jahre alten Viking Sky. Maschinenschaden in schwerer See und in einem berüchtigten Revier. Wie erst heute bekannt wurde, war das unter norwegischer Flagge fahrende Schiff mehrfach, nur 100 Meter von tückischen Felsen direkt unter der Wasseroberfläche entfernt. Es ist damit äußerst knapp einer Katastrophe entgangen und wurde bis zum späten Sonntagvormittag sicherheitshalber weiter evakuiert. Dann gelang es der Crew, 3 von 4 Maschinen zu starten. Die Evakuierung wurde gestoppt und die Viking Sky von einem Schlepper an den Haken genommen. Inzwischen ist das Schiff in Molde, einem kleinen Hafen gut 50 Kilometer südwestlich von Kristiansund, mit rund 900 an Bord gebliebenen Passagieren und Crewmitgliedern sicher angekommen. Die Reederei hat sich für den, Zitat, unglücklichen Vorfall entschuldigt. Die Kreuzfahrt, die eigentlich erst am Dienstag in London enden sollte, abgesagt und sie organisiert nun die Heimreise der Passagiere, von denen sich viele ausdrücklich bei den herzlichen und professionellen norwegischen Helfern bedankt haben.
Das glückliche Ende einer schwierigen Kreuzfahrt, das war Carsten Schmiester. Nun schauen wir zur Buchmesse. Die Leipziger Buchmesse ist immer der Treffpunkt für alle, die sich für Bücher interessieren und die auch noch lesen. Und zum Glück gibt's noch viele davon. Nadine Kreuzzahler mit einer Bilanz.
Selbstbewusst und optimistisch startete die Branche in diese Buchmesse. Endlich konnte man wieder etwas Positives verkünden. Im letzten Jahr wurden erstmals seit 2012 wieder mehr Bücher verkauft, insgesamt 300.000 mehr als im Vorjahr. Das scheint angesichts der 6,5 Millionen Leser, die der Buchmarkt in den vergangenen Jahren verloren hat, zwar nicht viel, aber...
Da geht es natürlich beim Lesen vor allen Dingen um die junge Generation. Und wenn man sieht, die Massen, die hier aufs Messegelände geströmt sind, aus der ganzen Republik, dann ist durchaus Hoffnung angesagt.
Sagt Buchmessedirektor Oliver Zille. Die Leselust auf dem Festival Leipzig liest und in den Messehallen war sie zu spüren in den vergangenen 4 Tagen.
Hallo. Hi, hallo. Woher kommt ihr?
Krimi-Bestseller-Autor Sebastian Fitzek auf Tuchfühlung mit seinen Fans.
Für wen ist das bitte?
Hunderte Autoren stellten in Leipzig ihre neuen Bücher vor. Simon Beckett, Christoph Hein, Marion Brasch, Wolf Biermann. Ein Publikumsmagnet war Bela B. Felsenheimer von den Ärzten mit seinem ersten Roman.
Ich finde es total positiv, dass so viele Menschen zusammenkommen wegen einer Sache, die total schön ist, nämlich Literatur, das geschriebene Wort.
Auch politisch wurde diskutiert auf der Buchmesse. Über deutsch-deutsche Beziehungen und Europa 30 Jahre nach der politischen Wende im Osten. Auf den Podien auch Autoren aus Tschechien, dem diesjährigen Gastland. Radka Denemarkova etwa, die kritische Töne anschlug.
Wir leben in der Zeit, was auch in unserem Land diese Meinungsfreiheit gefährdet ist. Wir haben Präsidenten, der als Vorbild nur Herrn Putin sieht. Also ich kann wirklich nicht Ahoi sagen.
Ahoi, die Begrüßung der Tschechen, diente als Motto des Gastlandauftritts. Programmkoordinator Martin Krafel freute sich über großes Interesse.
Das freut mich auch sehr, weil ich sehe, dass auf unserem Stand wirklich Agenten vor Ort sind, Übersetzer, Journalisten, Schriftsteller.
Eins der meistdiskutierten Themen unter dem Fachpublikum war die Insolvenz des Zwischenbuchhändlers und Logistikers KNV. Insolvenzverwalter Tobias Wahl versprühte Optimismus. Noch aber sind die Folgen für die gesamte Branche nicht absehbar. Jörg Sundermeier vom Verbrecherverlag.
Das drückt auf alle. Es könnte ein Drittel des Buchhandels mit sich runterreißen im schlimmsten Fall. Aber wir haben großes Vertrauen in den Insolvenzverwalter. Wir sind gleichzeitig viel vorsichtiger geworden, was die nächsten Programme angeht.
Der Buchmarkt bleibt weiter unter Druck, sagt auch Messedirektor Oliver Zille.
Das wird sich nicht ändern, halte ich aber auch für kein Problem, sondern eher eine wirklich gute Herausforderung.
Beschönigen will die Branche nichts mehr. Sie nimmt die Herausforderungen an und will auch weiterhin optimistisch bleiben.
Das war die Leipziger Buchmesse, das war Nadine Kreuzzahler. Und jetzt kommen wir hier zum Sport, obwohl wir eigentlich in dieser Sendung ja keinen Sport haben. Aber heute gab es das Qualifikationsspiel Niederlande-Deutschland und darüber werden wir berichten. Das Vorspiel ist ja einigermaßen klar gewesen. Die deutsche Mannschaft mit eher schwächeren Leistungen in der jüngeren Vergangenheit. Und da habe ich mich jetzt sehr milde ausgedrückt und dann direkt in den Niederlanden in Amsterdam zu spielen. Wie es ausgegangen ist, Julia Metzner.
Die Überraschung ist perfekt und die Überraschung bringt den ersten deutschen Sieg in der EM-Qualifikation auf dem Weg zur Europameisterschaft 2020. Die deutsche Mannschaft schon mit einer überraschenden Aufstellung, zum Beispiel ohne Marco Reus, der mit angeblichen Oberschenkelproblemen erst einmal fehlte. Dafür Leon Goretzka und Leroy Sané und Serge Gnabry im Angriff. Gnabry und Sané waren der Motor einer unglaublichen Anfangsphase. Sané belohnte sich nach 15 Minuten mit dem 1:0. 35. Minute, dann das 2:0. Wunderschöner Schlenzer in den Winkel von Serge Gnabry. Das war die Pausenführung für die Deutschen. Nach der Pause kamen die Niederländer ins Spiel, verkürzten erst kurz nach Wiederanpfiff durch De Ligt auf 1:2, bevor Depay in der 64. Minute ausglich. Dann eine ausgeglichene Partie. Der Matchwinner, Nico Schulz aus Hoffenheim, der kurz vor Ende der Partie den 3:2-Siegtreffer für Deutschland erzielt. Deutschland gewinnt in Amsterdam mit 3:2.
Also die deutsche Mannschaft kann noch gewinnen und die junge deutsche Mannschaft oder die verjüngte, muss man sagen, war das. Das war der Bericht von Julia Metzner. Ich habe jetzt Besuch bekommen. Der Kollege Tobias Jobke ist bei mir. Er hat die Pressestimmen. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, Herr Trump wird da eine Rolle spielen, der amerikanische Präsident. Bitte schön.
Ja, das ist jetzt im Moment noch nicht der Fall. In den Kommentaren gibt es zwei dominierende Themen. Das sind die Proteste gegen die EU-Urheberrechtsreform und der militärische Sieg über die Terrormiliz IS im Osten Syriens. Die Frankfurter Rundschau reagiert auf den Triumph der syrischen demokratischen Kräfte mit gemischten Gefühlen. Natürlich ist das Ende des islamischen Kalifats ein Erfolg. Doch werden die Sieger wohl einen hohen Preis zahlen. Sie müssen nicht nur die gefangen genommenen IS-Kämpfer versorgen, sondern auch deren Familien. Eine Perspektive für die Menschen, also ein Ende des Kriegs oder ein Wiederaufbau des zerstörten Landes, ist nicht in Sicht. Der Tagesspiegel sieht keines der grundlegenden Probleme gelöst. Künftig dürften sich die Spannungen zwischen der Türkei und den USA im Osten Syriens verschärfen, weil es ab jetzt um die Zukunft der Kurden dort geht. Auch stellt sich die Frage, wie ein Comeback der Dschihadisten wirksam verhindert werden kann. Schließlich profitierte der IS vom Kollaps staatlicher Ordnung und von der Unterdrückung ganzer Bevölkerungsgruppen in Syrien, Irak, Libyen und Jemen. Auch der Weser-Kurier ist skeptisch, ob für Syrien nun bessere Zeiten anbrechen und bemerkt außerdem: Ohnehin war der IS, anders als im Irak, in Syrien keine staatsfeindliche Bedrohung, im Gegenteil. Bashar al-Assad brauchte die Gotteskrieger, um der Welt zu zeigen, dass er Terroristen im Land habe, die es zu bekämpfen gelte. Somit reduzierte er alle Regimegegner auf das Niveau des IS. Mit dem Ende des Kalifats verliert Assad nun sein Alibi für die Grausamkeiten, die er seinem Volk mit der Begründung der Bekämpfung des Terrors angetan hat. Die Neue Osnabrücker Zeitung sieht die europäischen Staaten nun in der moralischen Pflicht, ihre Staatsbürger aus Syrien zurückzunehmen. Die syrischen Kurden haben schließlich auch für uns Europäer gegen den Terror des IS gekämpft. Da wäre es mehr als grober Undank, wenn sie nun mit den deutschen, französischen, belgischen oder englischen IS-Kämpfern in den Gefangenenlagern alleingelassen würden. In der Diskussion über die Urheberrechtsreform beschäftigt sich die Taz mit den tausenden Menschen, die für ein Internet ohne Zensur auf die Straße gegangen sind. Bezahlt sollen sie sein, manipuliert und gesteuert von den Internetgiganten. Der Vorwurf aus den Reihen der CDU ist nicht nur absurd, er ist an Respektlosigkeit auch kaum zu überbieten. Er gleicht einem Schlag ins Gesicht der meist jungen Aktivisten und Aktivistinnen, für die ein Leben ohne freies Internet unvorstellbar ist. Dabei räumen gerade sie mit dem Vorurteil auf, dass dieser Generation mit am häufigsten entgegenschlägt, unpolitisch zu sein. In der Welt kommt die Gegenbewegung deutlich schlechter weg. Die Freiheitsideologie hat sich in diesem Milieu derart zu Beton verfestigt, dass man gegen Zweifel immun zu sein scheint. Nicht anders ist es wohl zu erklären, dass die Gegner der EU-Reform Gegenargumente vollkommen missachten und die Übermacht der Monopolisten lautstark beschweigen.
Herzlichen Dank, das war der Kollege Tobias Jobke für den Blick in die Kommentarspalten. Und zu Trump werden wir sicherlich morgen früh eine ganze Menge hören. Dann ist übrigens ab 5 Uhr Tobias Armbrüster für Sie da. Da spielt dann unter anderem natürlich dieses Thema Mueller eine Rolle. Und das andere Thema ist die Konservativen in Großbritannien. Mein Name ist Jürgen Zurheide und ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht. Bis demnächst und tschüss.